Alex beugte sich vor, um genauer zu sehen, was sich unter der durchsichtigen, aber leicht beschlagenen Abdeckung abspielte. Auf einem metallenen Block saß ein Chip wie ein eckiger schwarzer Käfer. Er klammerte sich mit Silberbeinen an seinem Platz fest, während ein sirrend rotierendes Werkzeug ihm immer wieder über den Rücken strich und jedes Mal ein paar hauchdünne, dunkle Späne abtrug.
»Das ist jetzt der 7.?« vergewisserte er sich.
»Richtig, Herr Bundeskanzler«,
versicherte ihm der Mann von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. »Insgesamt haben wir 12 Stichproben, jeder EPROM stammt aus einem anderen Wahlgerät, aus einem anderen Ort der Bundesrepublik und jedes Gerät war ordnungsgemäß versiegelt.«
»Das sagten Sie schon, ja«, bestätigte Alex. »Und Sie haben bisher nichts gefunden, keinen doppelten Kern oder wie immer man das nennen könnte.«
Der Fachmann, Leiter einer Abteilung, deren Bezeichnung unter anderem das Wort Halbleiterphysik enthielt, schüttelte entschieden den Kopf. Nichts dergleichen. Bis jetzt waren alles ganz normale EPROMs mit 128 Kilobyte Speicherkapazität, keine Spur eines doppelten Speichers. Das blasse Gesicht verzog sich zu einem etwas herablassenden Lächeln. Die Augen hinter der Brille funkelten angriffslustig. Wobei, was diese angebliche Umschaltung per Radiosignal anbelangt, ich weiß nicht, wer Ihnen das erzählt hat, Herr Bundeskanzler, aber meines Erachtens würde das so überhaupt nicht funktionieren.
»Ach«, sagte Alex. »Und warum nicht?«
Die Hände des Mannes gestikulierten, als betasteten sie einen unsichtbaren, in der Luft schwebenden Gegenstand. Die Gehäuse der Wahlgeräte bestehen aus Metall, sind ringsherum geschlossen, das heißt, die EPROMs befinden sich im Inneren eines faradayschen Käfigs, der alle elektromagnetischen Wellen abschwächt. Es ist in meinen Augen zu bezweifeln, dass ein Signal von der Stärke eines normalen Radiosenders überhaupt ins Innere durchkäme. Um dieses Umschaltsignal zu empfangen, bräuchte man eine Antenne. Und die weist das Gerät nicht auf. Im Wagen auf dem Weg zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg, wo die Maschine der Flugbereitschaft darauf wartete, sie nach Berlin zurückzubringen, sagte Alex zu Ruth:
»Also wenn du mich fragst, war das, was Verona uns erzählt hat, Quatsch. Es ist so, wie ich es die ganze Zeit gesagt habe. Die Wahl war überhaupt nicht manipuliert. Wir haben wirklich gewonnen. Aus Versehen mag sein, aber gewonnen haben wir.«
Ruth ließ sich das durch den Kopf gehen.
»Okay, und was heißt das?«
»Dass wir das jetzt vollends durchziehen.«
Alex sah aus dem Fenster, musterte die Bäume entlang der schnurgeraden Straße, die der Wagen entlang bretterte.
»Wir lassen bloß das mit der neuen Verfassung bleiben. Das ist mir zu kompliziert und wer weiß, was da dazwischen kommt. Ich habe neulich mit einem Verfassungsrechtler telefoniert, der meint, dass wir auch mit einer Änderung des Grundgesetzes ziemlich weit kommen. Ein paar Sachen kriegen wir auf die Weise nicht hin. Das mit den Bundesländern muss zum Beispiel so bleiben, wie es ist. Aber König statt Präsident, das sollte gehen.«
»Sag doch, wie es ist«, meinte Ruth. »Du willst einfach eine Krönung.«
»Genau«, meinte Alex und grinste düster. »Ich will eine Krönung. Und Schluss.«
Es war noch früh am Morgen, als Leo ein Fax brachte. Eine Einladung an Simon und Helene, nach Berlin zu kommen, auf dem Briefpapier des Bundeskanzleramtes geschrieben. So bestiegen sie am darauffolgenden Tag, begleitet von Leo und zweien seiner Kollegen, eine Maschine der Luftwaffe. Die Soldaten trugen piekfeine Uniformen, grüßten zackig und behandelten sie ausgesprochen ehrerbietig, wenn auch spürbar reserviert. »Sie wissen nicht, was sie von dir halten sollen«, meinte Helene, als sie in der Luft waren und niemand von der Besatzung zuhörte. Simon hob die Brauen. »Wieso sollten sie sich Gedanken über mich machen?«
»Weil sie demnächst ihr Oberkommandierender sein werden«, sagte Leo.
»Wozu mich nichts befähigt?«
Leo hob die Schultern.
»Es wird ja auch eher symbolisch sein.«
Das Flugzeug summte dahin. Simon sah aus dem Fenster auf eine in herbstlichem Sonnenlicht liegende Landschaft und hingetupfte Wolken. Helene meinte nach einer Weile, es sei leiser als in einer gewöhnlichen Passagiermaschine, was Simon mangels einschlägiger Erfahrungen, er war seit Jahren nicht mehr geflogen, nicht beurteilen konnte. Auf jeden Fall, sagte er, sei sie komfortabler. Er dachte immer noch über dieses Wort nach, Oberkommandierender. Das klang militärisch und war es auch, aber ließ man das außer Acht und betrachtete das Ganze im historischen Zusammenhang, dann war ein König nichts anderes. »Haben Sie mal darüber nachgedacht«, wandte er sich an Leo, »was das eigentlich bedeutet, zu führen, was die Rolle des Anführers einer Gruppe ist? Leo hob fragend die Brauen.
Er ist derjenige, der die Richtung vorgibt. Er sagt, was zu tun ist, und das tun dann alle.
Und was befähigt ihn dazu?
Größere Klugheit, Weitsicht, Redegewandtheit, Überzeugungskraft.
Leo lächelte verschmitzt.
Alle die Eigenschaften, die Sie mal als die eines Königs beschrieben haben, erinnern Sie sich?
Ja, richtig. An dem Abend bei Alex in der Küche. Simon nickte, musste auch lächeln. Wenn Sie damals geahnt hätten, wohin das alles führen sollte. Ich erinnere mich, sagte Simon. Das Königsheil. Sie müssen mir das nachsehen. Als Lehrer ist man daran gewöhnt, dieselben Dinge wieder und wieder zu erzählen. Gut. Das befähigt den Anführer, aber was berechtigt ihn dazu, Anführer zu sein?
Leo blinzelte, überlegte.
Ich weiß jetzt nicht, was Sie damit meinen.
Dass er hergeht und sagt, wir machen das und das, wieso lassen die anderen ihm das durchgehen?
Nun, letzten Endes kommt es Ihnen ja zugute, oder?
Womit wir beim springenden Punkt wären. Simon merkte, dass er den Zeigefinger gehoben hatte, ganz die dozierende Lehrkraft, und dass Helene ihn befremdet betrachtete. Die gemeinsamen Anstrengungen, die auf die Initiative des Anführers unternommen werden, sollen der Gruppe zugutekommen. Das ist der Sinn der Sache. Es geht nicht darum, dass es dem Anführer gut geht, sondern der Gruppe insgesamt. Die anderen folgen dem Anführer, weil sie davon überzeugt sind, dass es ihnen auf diese Weise auf lange Sicht besser gehen wird, als wenn sie es nicht tun.
Genau.
Leo nickte. Es geht also nicht um Herrschaft. Es geht nicht darum, dass ein Mensch einen Anspruch auf etwas hat, einen Thron zum Beispiel. Es geht um das Wohl der Gemeinschaft. Die elementarste Aufgabe des Königs ist, das Volk zu beschützen. Dafür wählt man ihn, dafür gehorcht man ihm, dafür schaut man auf ihn. Das ist es, was man von ihm erwartet, und zu Recht. Wenn einer diese Funktion nicht erfüllt, ist er kein König. Die Maschine flog durch ein kleines Luftloch, wackelte ein wenig, beruhigte sich aber gleich wieder.
»Ein bisschen viel verlangt von einem Einzelnen«,
meinte Leo nachdenklich. Simon nickte lächelnd. »Nicht wahr?«